There's no time for us. There's no place for us. There's no chance for us. It's all decided for us. Who wants to live forever? Für uns gibt es auf Erden hier keinen Platz und keine Zeit. Es ist alles vorherbestimmt. Wer möchte für immer leben? Das sind Zeilen aus dem ersten Lied, was wir gerade von dieser Megaband gehört haben.
Schon gut für die Stimmung, mit Applaus wird nicht gespart. Das hilft uns immer hier vorne.
Ja, und das hat einfach so gut zur Einstimmung gepasst und es passt perfekt zu diesem Vormittag.
Schon mutig, sich an Queen und Freddie Mercury zu trauen. Dieses Lied ist aus dem Film Highlander und untermalt eine dramatische Szene, nämlich, dass die Frau an der Seite des Highlanders, die altert, stirbt, während er jung und sterblich zurückbleibt.
This world has only one sweet moment set aside for us. Forever is our today. Who wants to live forever anyway? Diese Welt hat nur einen schönen Augenblick für uns übrig. Das Heute ist unsere Ewigkeit. Wer möchte dann noch ewig leben? Ich begrüße euch herzlich zu dem heutigen Go Special, dem Gottesdienst für alle, die irgendwann mal sterben müssen.
Und für die, die wissen wollen, welche Abenteuer im Anschluss auf sie warten. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer der Andreasgemeinde, die diesen Go Special verantwortet. Und die Dame neben mir, Petra Funk, leitet mit mir gemeinsam durch diesen Go Special. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, denn die Frage, was passiert nach dem Tod, nach dem irdischen Tod, beschäftigt ja alle Religionen dieser Welt. Und es gibt unterschiedliche Antworten und wir wollen mal nachspüren, welche Antworten uns letztlich überzeugen können.
Ja, und diese, unsere Welt, unser Jenseits, die ist voll von völlig faszinierenden Jenseitsvorstellungen, die unglaubliche Erlebnisse versprechen. Und genau um diese Fantasien geht es unter anderem heute in der Predigt. Wir haben uns für diesen Gedankenausflug einen kompetenten Reisebegleiter eingeladen und begrüßen Fabian Vogt.
Für alle, die Fabian Vogt nicht kennen, er ist ein wahres Multitalent. Ich will nur ein paar Dinge nennen. Er ist Pfarrer, Kabarettist, Musiker, Schauspieler, Autor. Sein neuestes Buch hat den, finde ich, überragenden Titel 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Wir sind gespannt, was du uns erzählen wirst, was deine Jenseitsvorstellung ist, wie du sie begründen wirst und wir freuen uns auf alle Fälle, dass du da bist. Wir haben auch noch einen anderen Gast da per Videoschalte, nämlich den Herrn Kessler und er erlebt auch den Tod auf seine Art. Film ab.
10 Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie dem Schöpfer gegenübertreten.
Wo sind jetzt die 72 Jungfrauen, ne?
Hier ist aber all inclusive, oder?
Es ist jetzt nicht wirklich das, wonach es aussieht.
Das war vielleicht ein Scheißleben. Vielen Dank für gar nichts.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das war eine Motto-Party.
Scheiße. Das wäre der gelbe Draht gewesen, oder?
Wie sehen Sie denn aus? Nehmen Sie Haltung an und rasieren Sie sich gefälligst, Herrgott, nochmal! Abtreten!
Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
Jetzt quatsch nicht rum, Opa, ich will den Führer sprechen.
Ja, schon spannend, ne? Also, auf der Suche nach 72 Jungfrauen habe ich mich in der Vorbereitung auf diesen Go-Special natürlich auch gefragt, was erwartet einen denn tatsächlich da oben und wie sieht das Jenseits aus? Wie stellt ihr euch das Jenseits vor? Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir für dieses Ganze drumherum, für diese Fragen rund um Diesseits, Jenseits und eben die Himmelspforte uns auch jemand eingeladen haben, der all diese Fragen sicher auch genauso kompetent wie Fabian beantworten kann. Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus Carsten Grieger.
Carsten, du bist Bestatter, du führst hier im Nachbarort Schwalbach ein Bestattungsinstitut seit nunmehr 5 Jahren. Ist kein gewöhnlicher Beruf. Wie kommt man auf die Idee, sich tatsächlich täglich mit Tod auseinandersetzen zu wollen?
Also das Wollen ist ganz klar. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war wirklich ein Zufall gewesen. Und ich habe festgestellt, je mehr ich mich persönlich mit dem Tod auseinandersetze, und ich mache das ja nun täglich, begegne ich dem Tod, desto einfacher wird es für einen. Ja, also desto einfacher wird auch mit Sicherheit mein eigener Sterbeprozess werden. Okay. Ja, also das ist ein Trugschluss, finde ich, in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen sagen, oh, das kann ich nicht sehen, oh, ein Sarg kann ich nicht sehen, oh, so ein Leichenwagen, ganz furchtbar, kann ich nicht sehen. Ich glaube, wenn wir bewusst hingucken, dann wird es für uns alle einfacher, auch von, weiß ich nicht, von lieben Verwandten Abschied zu nehmen.
Das klingt eher positiv. Also die meisten haben ja negative Assoziationen, ja. Gedanken bei Tod. Bei dir klingt das jetzt eher positiv. Ist das tatsächlich so?
Naja, letztendlich ist der Tod positiv. Ne? Wir müssen von diesem Grausamen wegkommen, ne? Von diesem schlimmen, grausamen, ach Gott, es ist so schlimm, es ist nicht schlimm. Ne? Also die Toten zeigen uns auch, also jeden Verstorbenen, den ich sehe, ne? Da ist ein tiefer Frieden im Gesicht, eine tiefe Zufriedenheit, keine Schmerzen mehr, keine Sorgen mehr, kein gar nichts mehr. Und letztendlich ist der Tod die Krönung des Lebens.
Dazu könnt ihr nachher Fragen stellen. Das ist eine steile These, aber schön, schön. Ja,
steile Thesen, die sich so ein bisschen auch mit deiner ganzen Einstellung decken und deiner Philosophie, dieses Unternehmen zu führen. Vielleicht kannst du zu dieser Philosophie, zu der Unternehmensphilosophie kurz was sagen.
Naja, also so ein bisschen, was habe ich tatsächlich da schon zu gesagt, zu meiner Philosophie, dass wir den Tod letztendlich wertschätzen und auch als Erlösung wertschätzen, dass wir mit den Verstorbenen so umgehen, so wie ich es mir letztendlich auch wünschen würde. Also es ist so ein Thema, was mich schon viele, viele Jahre beschäftigt, wenn ich so einen Verstorbenen anziehe und den in seinen Hochzeitsanzug zwänge. Und ich mich frage, ist das jetzt schon die Störung der Totenruhe? Will der das eigentlich noch? Ja, möchte der das jetzt nochmal gedreht und gewendet und aufgesetzt und wieder gedreht und gewendet und aufgesetzt? Will der das, frage ich mich. Und da versuche ich halt mit meinen Angehörigen auch drüber zu reden und einfach den Menschen zu sagen, wie machen wir es denn jetzt am besten, dass es auch würdig ist, ja? Dass wir dem Verstorbenen gegenüber würdig sind.
Du hast jetzt schon erzählt, der Hochzeitsanzug, der dann wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz so passt, ja, nach vielen Jahren oder Jahrzehnten. Gibt es noch andere kuriose Dinge, wo du wirklich innehalten musst und schlucken musst?
Wo ich schlucken muss, ist immer wieder in Trauergesprächen die Frage nach dem Warum. Ja, das ist für mich total schwierig zu beantworten. Ich kann das nur für mich selber beantworten. Ne? Die Menschen müssen das selber irgendwie rausfinden. Und wenn ich die Menschen aber dazu animiere, ihnen einfach zu sagen, wir machen uns es richtig schön. Wir machen uns eine schöne Trauerfeier. Mhm. Wir hängen jetzt einfach die FC Bayern-Fahne auf. Oder wir...
Naja, hier hoffentlich nicht,
das
aber...
Das geht gar nicht. Abgelehnt.
Habe ich aber schon gehabt.
Schön und Bayern, schwierig.
Ja, da wird es schwierig. Und damit wir wirklich auch einen schönen Abschied finden.
Ja. Also auch sehr individuell und nicht, es gibt 2 Särge A oder B und es gibt 3 Lieder, 1, 2, 3 und los geht's, sondern wirklich dieses Begleiten, Seelsorgerliche und dann einen würdevollen, schönen Abschied.
Auf keinen Fall Standard. Standard gibt es beim Sterben nicht, finde ich. Ne? Also jeder Mensch ist halt individuell. Jede Trauer ist individuell. Jeder, also wir haben 80 Millionen Menschen hier in Deutschland und wir haben 80 Millionen Varianten der Trauer. Ja, also es kann keine falsche Trauer geben, zum Beispiel. Ja. Und da die Menschen zu animieren und einfach zu sagen, wir machen es uns schön, wir nehmen einfach das, was ich, also ich, eine kleine Anekdote, ich habe bei einer Trauerfeier einen Schlager gespielt, der hieß, du hast mich 1000-mal betrogen. Und der Pfarrer war da auch übrigens total dagegen,
Das war nicht ich, Kollege.
aber letztendlich stellte sich raus, dass die beiden sich bei dem Lied kennengelernt haben und zusammen tanzen waren bei dem Lied. Und dann muss es halt das Lied auch sein. Ja? Dann kann auch ein Ave Maria nichts mehr ausrichten.
Das ist richtig schön. Und ein guter Pfarrer wird es ja dann aufgreifen und erklären, warum dieses Lied gespielt wird, damit nicht eine Irritation die ganze Zeit im Raum steht.
Neben all den Varianten der Ausgestaltung von der Trauerfeier gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten der Gestaltung, zum Beispiel der Grabgestaltung. Da macht sich ja auch die Technik, hält da Einzug. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele bringen?
Also es gibt, also die Friedhöfe fangen an umzudenken und es gibt viele schöne andere Varianten der Beisetzung. Ne? Also bei vielen, wenn ich mit einer 70-jährigen Witwe da sitze und ihr erzähle, sie müssen jetzt 20 Jahre lang ein Grab pflegen, dann kann das nicht funktionieren. Ja? Und da fangen die Friedhöfe tatsächlich an umzudenken und viele neue Sachen zu machen. Wichtig ist, dass die Menschen sich wirklich dafür auch interessieren. Also es ist noch kein einziger Mensch auf dieser Erde auch nur einen Tag früher gestorben, nur weil er sich mit seinem eigenen Tod auseinandergesetzt hat. Ja? Mhm. Und wenn die Menschen sich dafür interessieren und sagen, ich will's bunt, ich will dies, ich will jenes, ich will das und das für meine Trauerfeier oder ich will das und das, dann sind wir da schon 5 Schritte weiter letztendlich. Ja.
Wow, vielen Dank. Hatte ich dich unterbrochen? Wolltest du noch was
sagen?
Nein,
alles gut.
Carsten bleibt auch da im Anschluss an den Go Special, aber auch im sogenannten Kreuzverhör. Da habt ihr die Möglichkeit, Fragen aufzuschreiben auf den Feedbackbogen, der liegt auf euren Sitzen. Fragen an Carsten Krieger, aber dann vielleicht auch Fragen, die euch im Rahmen der Predigt von Fabian auf dem Herzen liegen. Notiert die, wir sammeln die dann ein. Ihr habt nachher auch nach der Predigt Zeit dafür. Und dann stellen wir an Carsten, an Fabian eure Fragen und fühlen den beiden nochmal auf den Zahn. Nutzt wirklich diese Gelegenheit und auch das Gespräch im Anschluss mit den beiden. Und vielen Dank, dass du hier vorne warst.
Neben all den vielen Fragen rund um den Go Special, die Predigt, das Interview jetzt, gibt es aber vielleicht bei euch hier im Saal auch Dinge, die euch momentan beschäftigen, die euch freuen, vielleicht ärgern oder euch belasten. All eure Sorgen und Ängste, aber auch das, für was ihr vielleicht dankbar seid, das euch große Freude bereitet, das dürft ihr auch gerne und getrost bei uns abgeben. Notiert auf dem Bogen, der auf euren Plätzen ausliegt, auf dem Teil, den ihr abtrennen könnt. Gerne auch das, wofür wir für euch persönlich beten können.
Und jetzt genießt die kommende Stunde in der Gewissheit, dass das Beste noch kommt und dass vor allem Gott da ist. Gott hat versprochen, heute hier morgen da zu sein. Gott hat versprochen, uns auf unserem Lebensweg zu begleiten, auch auf unserem Weg des Sterbens und darüber hinaus. Genießt diesen Go Special. Viel Spaß.
Das ist der neue Himmel, der kommt richtig fett. Und in diesem Himmel will ich Kabarett. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Im ersten Himmel hocken sie, die ganzen Besserwisser, die funktionieren Erbsenzähler, all die Hosenschisser, die glauben, sie seien heilig. Vor allem tierisch wichtig. Die haben wenig falsch gemacht, aber auch nie was richtig. Im zweiten Himmel feiern sie die Träumer und Exoten, die Querdenker, die Hoffenden und die frommen Chaoten, die Zweifelnden voll Neugier, die niemals sicher sind und die mich trotzdem suchen wie ein Kind. Das ist der neue Himmel, hast du das kapiert? Willkommen feiern mit, ganz ungeniert. Das ist der neue Himmel, ob du ich wett. Es gefällt dir hier so wie beim Kabarett.
Und schon Und schon haben wir die erste spannende Frage. In welchen der beiden Himmel würdet ihr lieber wollen? Was nicht so banal ist. Neulich kam eine Frau zu mir, die sagte, eigentlich ist es mir fast egal, in welchen der Himmel ich komme. Hauptsache, mein Mann ist im anderen. Machen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellen wir uns mal vor, es wäre so, wir dürften wählen. Einfach mal so als Versuch. Und dann gucken wir uns mal an, was gibt's denn eigentlich so für Ideen? Zum Beispiel gibt es eine Jenseitsvorstellung, die finde ich toll. Dort sagt man, wenn die Seele den Körper verlässt, wir sagen immer so schön sozusagen, der Körper gibt den Geist auf. Vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht gibt ja der Geist den Körper auf. Könnte ja auch sein. Wenn die Seele den Körper verlässt, dann macht sie sich auf eine lange, weite Reise, einen großen Track. Der dauert wirklich sehr lange, dauert diese Reise. Und abends, wenn die Seele müde ist, was macht sie? Sie macht sich ein Lagerfeuer an, damit sie es abends gemütlich hat. Und wir noch Lebenden, wir sehen diese Lagerfeuer, das sind nämlich am Himmel die Sterne. Es sind gar keine Sterne, es sind die Lagerfeuer der Seelen auf dem Weg ins Jenseits. Das glauben die Cheyenne in Nordamerika. Wenn die Seele den Körper aufgibt, der Geist den Körper aufgibt, dann wird ihr klar, sie kommt in ein neues Reich, ein Jenseits, wo man möglicherweise aus allen Völkern der Welt zusammenkommt. Jetzt die Frage, welche Sprache spricht man da eigentlich? Schon Paulus sagt, es gibt die Sprache der Engel, die ist nicht Englisch. Also sehr spannend. Es gibt jetzt ein Volk der Welt, das ist überzeugt, das allererste, was die Seele nach dem Tod macht, einen Sprachkurs. Ja, gibt's eine Göttin, die heißt Repao, und dann sitzt du in einem, es heißt aber ein sehr angenehmer Unterrichtsraum, und lernst erstmal himmlisch. Und wenn du die Prüfung bestanden hast, dann darfst du über die Grenze ins Jenseits reisen. Das glauben die Sequoia in Südamerika. Wenn die Seele in den Himmel kommt, dann gibt's als erstes, ihr Lieben, ein riesiges Fest. Und wisst ihr, was passiert? Jedem einzelnen Menschen wird eine Krone aufgesetzt. Und zwar als Zeichen, wow, du hast es geschafft. Du hast dieses Gastsein auf Erden wunderbar überlebt. Und jetzt, nee, überlebt kann man nicht sagen, überstanden. Du hast es wunderbar überstanden. Und jetzt kriegst du eine Krone. Und zwar die Krone des Lebens wird dir auf den Kopf gesetzt, um dich zu feiern, wenn du im Jenseits ankommst. Das übrigens, glauben alle Christen weltweit, haben es nur vergessen. Da steht so in der Bibel drin, dass es die Krone des Lebens geben wird. Machen wir uns mal ein bisschen auf einen Ausflug, was das bedeutet, was nach dem Tod passieren könnte. Da muss man natürlich sagen, die Frage ist, finde ich, relevant. Wir haben es am Anfang schon gehört. Die Sterbewahrscheinlichkeit liegt ja immer noch bei rund 100%. Wenn man mal von Jesus und Elvis absieht. Ihr wisst, Elvis lebt. Also das ist, und dann kann man mal fragen, was passiert nach dem Tod? 2/3 aller Deutschen sagen, ich glaube, nach dem Tod kommt noch was. Und wenn man die Leute fragt, was glaubt ihr denn, was da kommt? Dann haben von diesen 2/3 hat quasi niemand eine wirkliche Antwort oder eine echte Vorstellung. Und das ist ganz schade. Und ich behaupte, es lohnt sich, es zu machen. Deswegen habe ich mich extra auf die Suche gemacht und habe gesagt, ich will mal herausfinden, was glaubt denn die Welt so, was dann passieren könnte? Was ist am meisten inspirierend und was am verlockendsten? Und ich sag's mal ganz, ganz platt, es ist total toll. Ich freue mich da richtig drauf. Also bevor ich das Buch geschrieben habe, hatte ich schon eine Menge Unsicherheit. Inzwischen sage ich, das ist wie ein riesiger Freizeitpark, Heavenland. Eine Welt voller Themenparks, Abenteuer, Herausforderungen, Schönheiten und Nervenkitzel. Und ich kann nur sagen, wenn das alles so stimmt, was die Leute sich ausgedacht haben, dann wollt ihr das nicht verpassen. Ist wirklich so. Natürlich ist mein Zugang frech. Ich habe schon gesagt, ich versuche einfach mal mir heute vorzustellen, wir dürften wählen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so. Und das Interessante ist, schon in der Bibel gibt es ganz viele unterschiedliche Jenseitsvorstellungen. Die passen auch gar nicht so leicht zusammen. Das heißt schon, wenn ich mal sage, als Theologe, als christlicher Theologe, ich nehme die Bibel ganz ernst, merke ich, es gibt Dutzende Bilder nebeneinander. Übrigens das mit der Krone des Lebens hättet ihr wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, oder? Es gibt in vielen christlichen Kulturen, ist das ein Riesenbild, kommt in jedem Gottesdienst vor. In Europa hat man das mit der Krone des Lebens einfach vergessen. Aber im Neuen Testament heißt es, sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Eine von ganz vielen biblischen Versionen, über die man sich mal Gedanken machen kann. Bevor wir noch ein bisschen einsteigen, ist für mich eine Frage wichtig, nämlich warum lohnt es sich? sich mit dem Tod zu beschäftigen. Wir haben eben schon den schönen Satz gehört, man verliert ja nicht einen Tag, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt. Wobei ich immer noch sagen muss, man kann auch depressiv werden, wenn man es falsch macht. Also das könnte schon auch Qualitätseinbußen haben. Aber die Bibel hat einen wunderbaren Satz, der lautet, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Und Klugheit hat im Alten Testament nichts zu tun mit IQ, sondern mit Lebensklugheit. Das heißt, schon vor 3000 Jahren haben Leute gesagt, wer sich mit dem Tod beschäftigt, der kann besser leben. Der kann anders leben, möglicherweise auch viel gelassener und entspannter. Und warum ist das so? Ich will mal versuchen, ein paar kurze Anmerkungen dazu zu sagen. Es gibt zum Beispiel viele Wissenschaftler, die sagen, alle Ängste, die Menschen haben, egal welche, alle Ängste sind nur Ableitungen von der Angst, eines Tages sterben zu müssen. Weniger Leben zu haben, weniger Lebensqualität, Leben zu verlieren, Lebensfülle, Lebenserwartungen. Das heißt aber, ein Mensch, der die Angst vor dem Tod überwinden kann, der kann auch ganz anders mit den Ängsten in seinem Leben umgehen. Und schon das ist eine unfassbar kostbare Qualität. Wer die Angst vor dem Tod überwinden kann, geht mit den Ängsten in seinem Leben anders um. Ich finde das verheißungsvoll. Wer glauben kann, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, der lebt natürlich viel gelassener. Vor allem, weil er eben auch nicht ständig das Gefühl hat, ich muss aus meinem Leben alles rausquetschen. Viele Leute fragen sich zurzeit ständig, verpasse ich was? Das ist ja, deswegen habe ich ja diesen etwas mutigen Titel genommen, 100 Dinge, die du nach dem Tod nicht verpassen solltest, weil im Moment der Buchmarkt überschwemmt wird mit lauter Dingen, 100 Dinge, die du im Leben nicht verpassen darfst. 100 Reisen, die du gemacht haben musst, 100 Bücher, die du gelesen hast, 100 Auslaufstellen für Rottweiler, die du kennengelernt hast. Wenn ich so eine Liste sehe, 100 Bücher, die du gelesen haben musst, dann frage ich mich immer, und wenn ich 2 nicht gelesen habe, war da mein Leben nicht lebenswert? Das ist im Moment so ein Lebensgefühl, was sich breit macht. Ich muss alles ins Leben reinpacken, weil danach ja möglicherweise nichts mehr kommt. Aber was wäre, wenn das einfach Quatsch wäre, wenn ich möglicherweise ganz viel Druck aus meinem Leben rausnehme, wenn ich sage, ich muss nicht in dieser Zeit auf Erden alles, was ein Mensch machen kann, auch gemacht haben. Ich finde das inspirierend und anregend. Und wer sich vor Augen hält, ich habe schon gesagt, Paul Gerhardt hat mal schön formuliert, ich bin ein Gast auf Erden, der wird auch nochmal anders, glaube ich, sein Leben als ein Geschenk verstehen. Wenn ich jeden Morgen aufwache, in den Spiegel gucke und sage, wow, schon wieder ein neuer Tag, der mir geschenkt wird. Wie schön ist das denn? Ich glaube, dass so jemand anders lebt, als wenn er denkt, ich bin nur durch Zufall hier. Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin und ich weiß nicht, warum ich da bin und ich weiß nicht, wozu ich hin soll. Also unsere Jenseitsvorstellungen prägen unsere Diesseitsvorstellungen. Und das halte ich für einen großen Schlüssel in der Auseinandersetzung. Unsere Jenseitsvorstellungen haben Einfluss auf unsere Diesseitsvorstellungen. Das heißt, wer sich mit dem Tod intensiv beschäftigt, auch mit dem Sterben und dem Jenseits, wird merken, dass das seine Welt hier verändert. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Es gibt einen wunderbaren eingeborenen Stamm auf der Insel Vanuatu. Und dort ist es so, die Einwohner glauben, dass die Seele, also wenn sie den Körper verlässt, erstmal an einem wunderschönen Südseestrand auftaucht. Schon das gefällt mir. Palmen, weißer Strand, blaues Meer und dann an diesem Strand ein großer Felsen und auf diesem Felsen sitzt die Totenwächterin. Jetzt macht die Totenwächterin Folgendes. Wenn du da als Seele vor dem Stein stehst, dann malt die Totenwächterin vor dich in den Sand ein großes Labyrinth, so ein wunderbares Muster, ein Labyrinth. Und dann, die ist nicht so ganz nett, diese Totenwächterin, nimmt sie ihre Hand und wischt mit einem Wisch, schwupp, die Hälfte des Labyrinths wieder weg. Und jetzt ist dein Job, du hast es ja kurz gesehen, es wieder zu vervollständigen. Wenn du das schaffst, dann darfst du ins Jenseits. Wenn nicht, blöd. Was passiert? Auf dieser Insel malen alle Menschen ihr Leben lang Labyrinthe. Das ist eine Volkskunst geworden. Auf allem, auf der Kleidung, auf den Werkzeugen, überall sind diese großartigen labyrinthischen Muster drauf. Und du kannst sagen, okay, ich kann der Hängematte hängen und den ganzen Tag Kai Piranha schlumpfen da. Oder aber ich nutze meine Zeit und bereite mich vor auf das, was kommen wird. Das heißt, die leben völlig anders, weil sie eine bestimmte Jenseitsvorstellung haben. Das ist natürlich jetzt sehr bildhaft und sehr anschaulich. Ich glaube aber, dass das was darüber aussagt, was es bedeutet, sich Zeit zu nehmen, sich sozusagen auf das Jenseits einzustellen. Nun lautet aber natürlich die spannende Frage, welche von den vielen Kulturen, die ich auch mir alle so mal angeguckt habe, welche hat denn Recht? Das ist eine typische europäische Frage. Also es gibt 100 Bilder, aber ich will wissen, welche stimmt. Wenn ihr mir das sagt, dann bin ich auch zufrieden. Vorsicht, ich habe schon gesagt, wir haben schon ganz viele christliche Vorstellungen, die auch alle nicht unbedingt zusammenpassen. Schon das ist eine Herausforderung. Und erstaunlich fand ich vor allem, festzustellen, wie viele Parallelen es zwischen den Kulturen gibt. Selbst zwischen Kulturen, die schon vor Jahrhunderten Jenseitsvorstellungen entwickelt haben, aber noch keinen Kontakt hatten. Du findest Bilder, die hast du in Asien genauso wie in Nordamerika oder Südamerika. Und es ist ganz klar, diese Kulturen sind einander nie begegnet. Wenn wir ein paar Beispiele machen. Rund um die Welt gibt es die Vorstellung, dass die Seele nach dem Tod erstmal an einen großen Fluss kommt. Und diesen Fluss muss sie überqueren. Das ist eine Art magischer Grenze und die kann man nur mit Hilfe eines Fährmanns überqueren. Viele kennen das, wie den, wenn man über den Styx fährt, muss man dem Fährmann einen Obolus geben. Da kommt das Wort her, ein Obolus, damit er einen rüberbringt. Deswegen haben wir in griechischen Gräbern, haben die Leute immer eine Münze in der Hand oder im Mund. Damit man weiß, die können den Fährmann bezahlen. Interessanterweise gibt es dieses Bild aber auch in Südamerika und in Asien. Jetzt würde man sagen, vielleicht ethnologisch, ja klar, die Leute konnten früher nicht schwimmen, ein Fluss war das Symbol für die unüberwindbare Hürde, aber da bin ich nicht ganz so sicher. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, ah ja, aber das mit dem Fluss, das kennen wir Christen nicht. Ihr Lieben, kennt ihr den Satz, da ist einer über den Jordan gegangen? Natürlich kennen wir das, aber es steht nicht in der Bibel drin, aber es hat sich im Volksmund auch dieses Bild mit dem Fluss entwickelt. Rund um die Welt gibt es die Vorstellung, dass es nicht egal ist, wie Menschen leben. Und dass es so etwas wie eine Trennung zwischen dem Himmel und der Hölle gibt. Ich habe selbst neu gelernt, ich dachte immer, die Wiedergeburtsreligionen Hinduismus und Buddhismus brauchen das nicht. Aber stimmt nicht. Im Buddhismus und Hinduismus gibt es sehr ausgeprägte Himmel- und Höllenvorstellungen. Denn die Seele muss ja irgendwo ihre Zeit verbringen, wenn sie auf die nächste Inkarnation wartet. Und auch bei denen gilt immer, so wie du lebst, das hat möglicherweise Einfluss auf die Art, wie du dann da im Jenseits dich verhältst. Rund um die Welt gibt es allerdings auch eine für mich sehr verblüffende Erkenntnis, dass nämlich die sogenannten Höllenvorstellungen, das Wort Hölle kommt von der germanischen Hölle Hel, und die Hölle Hel ist nicht heiß, sondern kalt. Die Germanen hatten eine Eishölle. Schon mal spannend, also wenn ihr immer denkt, es muss mit Feuer zu tun haben, unser Höllenwort kommt von Eiseskälte. Wer schon mal in Frankfurt in Shorts unterwegs war, weiß, was ich meine. Also, das ursprüngliche Höllenbild meint was ganz anderes, als was in 2000 Jahren Christentumsgeschichte oder noch längeren anderen Religionen passiert ist. Die Idee dahinter ist nämlich die, dass wenn es stimmt, dass der Mensch sein Leben irgendwie nochmal rechtfertigen muss, dann ist es nicht so, dass eine Gottheit es nötig hätte zu sagen, du hast dich mies verhalten, deswegen trete ich nochmal nach. Das ist erst im Laufe der Jahrhunderte entstanden, weil wir Menschen so gerne Gerechtigkeit hätten. Aber gemeint ist in den Höllenvorstellungen der ganzen Kulturen eigentlich was anderes. Nämlich, wenn Menschen das irdische Ende erleben, dann wird es so etwas geben wie noch einmal ein Revue passieren lassen. Und da wird meine Seele dastehen und sagen, Mensch, ich habe eine Menge falsch gemacht. Ich habe eine Menge Chancen verpasst. Ich habe eine Menge Leute verletzt. Und das, diese Selbsterkenntnis, wird unglaublich wehtun. Und deswegen ist das Fegefeuer, das kommt wirklich von dem Wort fegen. Die Seele wird reingefegt. Daher kommt das Wort. Und Purgatorium, das ursprüngliche Wort, heißt auch reinigen. Purgare heißt reinigen. Das heißt, es geht um einen Reinigungsakt. Alles, was im Leben falsch gelaufen ist, will ich nochmal loswerden. Das wird mir auch wehtun. Aber ich möchte gerne, wenn ich sozusagen das Jenseits betrete, dann soll meine Seele rein sein. Die Vorstellung steckt ursprünglich dahinter. Und leider ist dann im Lauf der Jahrhunderte in allen Religionen die Hölle immer schrecklicher geworden und immer mehr zu einem Bestrafungsort und nicht zu einem Reinigungsort. In fast allen Religionen war es ursprünglich der Ort der Reinigung, des sozusagen nochmal ganz Gesundwerdens. Und rund um die Welt finden wir die Erkenntnis, dass wir Menschen uns Ewigkeit, sagen wir mal ehrlich, gar nicht vorstellen können. Wir versuchen immer in Kategorien von Raum und Zeit Ewigkeit zu verstehen. Und alle Völker der Welt sagen, das ist Quatsch. Wenn es ein Jenseits gibt und eine Ewigkeit, dann ist es anders als das, was wir uns vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein Physiker, aber ich kann mir ja nicht mal das Weltall als ewig vorstellen und endlos. Mein Duopartner, der ist studierter Physiker, der sagt immer, das Dolle ist, irgendwo hört das Weltall auf. Ich sage immer naiv, und was ist dann dahinter? Er sagt ja nix. Ich sage, das geht nicht. Also wenn irgendwas ist, muss doch was dahinter sein. Also wir Menschen können uns ja nicht mal räumlich unser Weltall vorstellen. Und deswegen können wir uns sagen, die Kulturen der Welt auch die Ewigkeit nicht vorstellen. Wobei die Ewigkeit kann lang sein, vor allem am Schluss. Und deswegen sagen alle Kulturen der Welt, interessanterweise übereinstimmend, es wird eines Tages so etwas wie eine Apokalypse kommen. Und Apokalypse heißt nicht Weltuntergang, sondern Weltaufgang. Da wird etwas Neues kommen und in dieser neuen Welt wird es weder Raum noch Zeit geben. Und deswegen können wir uns auch so schwer vorstellen, was da im Jenseits genau passiert. Martin Luther hat mal den wunderbaren Satz gesagt, so wenig wie die Kinder im Mutterleib von ihrem Anfang wissen, so wenig wissen wir vom ewigen Leben. Ich glaube, Luther hat recht. Jenseitsvorstellungen sind Bilder, weil wir mit unseren irdischen Sinnen und unserem Verstand das Jenseits überhaupt nicht fassen können. Und jetzt kommt die eigentlich entscheidende Frage, die uns europäisch aufgeklärte Menschen immer interessiert. Sind diese Bilder dann falsch? Und meine Antwort ist, nein, das sind sie nicht. Ich glaube im Gegenteil, sie sind viel wahrer, als eine faktische Wahrheit sein könnte. Jesus hat auch immer Gleichnisse erzählt, um das Wesen Gottes deutlich zu machen, weil er wusste, den himmlischen Gott kann man mit menschlichen Möglichkeiten gar nicht verstehen. Aber man kann versuchen, ihn mit Bildern zu ummalen. Ganz kurzes Beispiel. Das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Von dem Jungen, der seinen Vater quasi juristisch für tot erklären lässt, sich das Erbe auszahlen lässt, verschwindet, Schiffbruch erleidet, zurückkommt und erlebt, dass er trotzdem von seinem Vater als geliebtes Kind wieder aufgenommen wird. Ist diese Geschichte wahr? Nein, Jesus hat sie sich ausgedacht. Das ist eine fiktive Geschichte. Und trotzdem behaupte ich, hat diese Geschichte in 2000 Jahren Kirchengeschichte den Menschen mehr über das Wesen Gottes gesagt, als alle Versuche von Definitionen. Das heißt, dieses Gleichnis hat eine unfassbare Wahrheit, die größer ist als alles Faktenwissen. Und ich behaupte mal, so ähnlich ist es mit dem Jenseits auch. Die sind der Versuch, Gleichnisse zu finden, und darin steckt eine Wahrheit, die uns etwas vor Augen führt, das wir eigentlich nicht verstehen können. Wenn ich mal versuche, diese 100 Dinge, die ich da so recherchiert habe, zusammenzufassen, dann kann man sagen, es gibt einen unfassbar tröstenden Gedanken und der lautet, Sterben, das ist wie ein Nachhausekommen, zurückkommen zur Quelle des Lebens, dahin, wo ich entsprungen bin. Und alles, was ich mir an Träumen, Idealen und so auf Erden nur erträumen konnte, wird dort vollendet sein. Vielleicht spricht die Bibel deshalb, wenn es um den Himmel geht, auch gerne von Abrahams Schoß. Quasi zurückkehren in den Schoß dort, wo ich hergekommen bin. Im Himmel sind wir mit dem Ursprung allen Seins verbunden. Und allein das wird etwas Wunderschönes sein. Und erstaunlicherweise, wie gesagt, finden wir das in fast allen Religionen so. Ich möchte an der Schlusskurve noch kurz doch nochmal auf ein paar biblische Ideen eingehen, weil ich glaube, sie helfen uns, das nochmal zusammenzufassen. Jesus erzählt im Neuen Testament ein eindrückliches Gleichnis, und das ist so ein bisschen was, wie gesagt, das Resümee der christlichen Perspektive. Jesus sagt, stellt euch Folgendes vor, ein reicher Mann geht auf Reisen, ruft seine Diener vorher zu sich, um ihnen sein Vermögen anzuvertrauen. Der eine kriegt 5 Talente, das ist damals eine Maß- und Münzeinheit gewesen, der zweite 2 und der dritte 1 Talent, je nachdem, was es für Menschen waren und welche Fähigkeiten sie hatten. Der Chef ist weg, das Ganze nimmt seinen Lauf. Und als der reiche Mann zurückkehrt, ruft er seinen Untergebenen zu sich und bittet sie um einen Rechenschaftsbericht. Der Diener mit den 5 Talenten sagt, hey, du hast mir was anvertraut, ich habe damit gearbeitet und siehe da, ich habe aus den 5 10 gemacht. Toll, sagt der Chef, du hast es verstanden, du wirst noch größere Aufgaben bekommen. Der mit den 2 Talenten hat es ebenfalls verdoppelt, wird genauso gelobt. Nur der dritte, der druckst so ein bisschen rum und sagt, ah, weißt du, ich war ein bisschen unsicher, ich wollte kein Risiko eingehen. Ich habe mein Talent vergraben, hier hast es zurück. Und der reiche Mann tobt und sagt, was? Du hast nichts. Du hast nichts vom Geheimnis des Lebens verstanden. Du warst nur faul und feige. Wie schade. Tatsächlich, dass wir das Wort Talent heute für Begabung benutzen, stammt aus diesem Gleichnis. Deswegen benutzen wir das heute so. Das ist eigentlich eine Münzeinheit gewesen. Aber man hat gemerkt, in der Geschichte geht es darum, uns werden, der Himmel vertraut uns etwas an. Das Leben, besondere Fähigkeiten. Im Originaltext heißt es, der Himmel gibt den Menschen von seinem Vermögen. Wir haben etwas von der Kraft des Himmels. Das ist das Bild, wie Jesus es sieht. Von der Kraft des Himmels in uns und sind eingeladen, daraus das Beste zu machen. Und es ist nicht so, dass jeder das Gleiche kriegt. Jeder kriegt andere Talente oder eine andere Maß von Talenten mit. Und dann geht es darum zu zeigen, kann ich mit dem, was ich an Talenten habe, in der Welt etwas bewegen? Und Jesus sagt, wer das erkennt, dass sein Leben eine Gabe ist, mit der er was in der Welt bewegen kann, der taugt für das Himmelreich. Das heißt, im Grunde ist das ein Gleichnis, eine nette Geschichte, die eigentlich das jüngste Gericht beschreibt. Menschen werden Rechenschaft ablegen und dann wird geschaut, was hast denn du aus dem Leben gemacht, das dir anvertraut wurde? Wobei Jesus an anderer Stelle auch den netten Satz sagt, wer an mich glaubt, der kommt gar nicht ins Gericht. Warum sagt er das? Weil Jesus überzeugt ist, ein Mensch, der verstanden hat, worum es bei der Liebe Gottes geht, der wird ohnehin versuchen, aus seinen Talenten das Beste zu machen. Der braucht auch keine Angst zu haben, dass es sowas wie einen Rechenschaftsbericht gibt. Wer die Liebe zur Grundlage seines Lebens macht, der hat Jesus verstanden. Wer seine Talente entfalten möchte, der hat Jesus verstanden. Das geht so weit, dass Jesus den ziemlich dreisten Satz sagt, nicht jeder, der mich Herr nennt, wird in den Himmel kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Es geht nicht um ein äußeres Bekenntnis, sondern um die Frage, hast du das mit der Liebe und den Talenten verstanden? Jesus sagt sogar in einer Vision, eines Tages werden alle Menschen der Welt vor mir stehen, egal ob sie Christen sind oder eine andere Religion haben oder Atheisten, was weiß ich. Und dann werde ich ihnen sagen, wer Hungrigen zu essen und Durstigen zu trinken gegeben hat, wer Kranke besucht hat, Fremde aufgenommen hat, der hat verstanden, worum es Gott geht. Wer Menschen etwas Gutes tut, der tut auch mir etwas Gutes. Der kommt dieser Satz, den viele von euch vielleicht auch kennen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus sagt sogar, es wird Leute geben, die wissen gar nicht, dass sie christlich handeln, wenn sie liebevoll handeln. Aber darauf kommt es gar nicht an, wobei ich immer noch behaupte, wenn Christen zusammen handeln, entsteht nochmal eine ganz neue, wunderbare Erfahrung. Deswegen liebe ich auch Gemeinde so sehr. Aber für Jesus ist erstmal, dass er sagt, Leute müssen es gar nicht unbedingt merken. Aber in dem Moment, wo sie liebevoll ihre Talente entfalten, haben sie verstanden, worum es im Leben geht. Und dann werden sie auch erkennen, dass Gott selbst die Quelle dieser Liebe ist, die sie sozusagen antreibt. Und weil dem so ist, vermute ich mal, dass Gott es wohl auch im Himmel nicht lassen kann, den Menschen immer noch unendlich und leidenschaftlich zu lieben. Am Polarkreis, da sagen die Leute, wenn die Seele sich auf den Weg in den Himmel macht, dann tanzt die. Und sie tanzt so sehr, dass sie anfängt zu leuchten. Und wer von euch schon mal ein Polarlicht gesehen hat, ein Nordlicht, der weiß, was das für ein wunderschönes Bild ist. Wenn diese farbigen Schlieren gen Horizont tanzen, und am Polarkreis glaubt man, wenn die Seelen den Weg nicht finden, dann kommen die ganzen Verwandten und Freunde, die kommen, die schon im Himmel sind, die kommen entgegengetanzt. Und dann tanzt man gemeinsam auf dem Nordlicht ins Jenseits. Das ist überhaupt kein christliches Bild, aber ich wette, das würde Jesus richtig gut gefallen. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für eure Fragen. Wir haben überaus viele Fragen bekommen. Wir können nicht alle stellen und beantwortet bekommen, aber wie gesagt, die beiden sind im Anschluss auch da. Sprecht sie direkt an. Damit wir nicht so ins theologische Labern kommen, wir, die wir Fragen stellen, aber auch ihr beide, gibt es den Gong. Und nach einer Minute ist dann auch die Zeit rum zum Antworten und zum Fragestellen. Und Patrick wird ihn dann betätigen.
Zum Einstieg gleich eine Frage an euch beide. Dich habe ich kennengelernt, als wir uns zur Vorbereitung zu dem Go Special getroffen haben. Da haben wir viel über Tod und die Gestaltung einer Trauerfeier gesprochen. Hast du denn für dich eine Vorstellung, wie deine Beerdigung aussehen soll? Du musst es ja nicht verraten, wenn es dir zu persönlich ist.
Nö, aber nur das sollen dann auch ruhig alle wissen, dass ich dann gegangen bin. Also ich stelle mir schon eine große Party vor. Ich stelle mir schon vor, dass wir einfach feiern, dass ich nach Hause gegangen bin. Mhm. Und also ich weiß, ich war als Kind mal im Ferienlager und da war es total blöd. Und ich war 3 Wochen da und 2 von diesen Wochen habe ich mich auf zu Hause gefreut. Und dann durfte ich endlich heim. Mhm. Und genauso stelle ich mir das vor. Ne? Also es gibt viele sterbende Menschen, die sagen, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Mhm. Die das auch Menschen, die mit Kirche noch nie was am Hut hatten, die fangen an und zu sagen, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und die gehen dann nach Hause. Und das will ich feiern. Und so sieht meine Trauerfeier dann aus. Wie die letztendlich aussieht, das sollen meine Angehörigen bestimmen. Ah, okay. Die sind auch mit dabei. Mhm. Ne?
Genau. Also ich hätte gerne richtig viel Musik.
Und na,
was ich toll finde, sind Trauerfeiern, wie sie in New Orleans bei den Gospelgemeinden gefeiert werden. Da gibt es traurige Musik, um Raum für die Trauer zu haben. Mhm. Und dann gibt es, irgendwann schlägt diese Musik um und dann wird es eine Party- und Freudenmusik, weil man sich gleichzeitig freut, dass der Mensch oder seine Seele jetzt im Himmel angekommen ist. Mhm. Und diese Mischung, die habe ich ein paar Mal in schwarzen Gemeinden erlebt, ist unglaublich faszinierend. Gemeinsam trauern, da ist was zu Ende gegangen, da ist auch jemand nicht mehr da, den man geliebt hat und gleichzeitig sich freuen. Und wenn dieses Gefühl zusammenkommt, dann glaube ich, wird es toll.
Ja, das hat man eben auch schon gemerkt. Ich habe während des Liedes schon Angst um die Gläser gehabt. Du lebst das.
Ich bin froh, dass ich die Fragen jetzt nicht beantworten darf, aber ich will sie stellen. Du, Carsten, hast davon gesprochen, dass die Menschen friedvoll aussehen, nachdem sie gestorben sind. Ihr redet beide von die Sehnsucht auch, an einen schönen Ort nach Hause kommen, viel Musik als Abschied. Hast du auch schon mal einen Selbstmörder beerdigt und war das Gesicht auch friedvoll?
Also die Suizidgeschichten, da habe ich viel gelernt drüber. Also eins muss ich dazu sagen, niemand hat das zu bewerten, ich schon gar nicht. Und es ist so, dass die Menschen, wenn sie verstorben sind, im Nachgang nochmal ihren Gesichtsausdruck verändern. Also es gibt, also mir fallen da auch Unfälle ein und was es alles so gibt. Und wenn wir uns mit den Menschen auseinandersetzen, mit dem Leichnam auseinandersetzen, verändert sich der Gesichtsausdruck auch nochmal. Und fast alle, also es gibt eine einzige Ausnahme, fast alle sind in den Frieden gegangen. Auch die Menschen, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben.
Ich darf noch einen Satz dazu sagen. Ja. Das Spannende ist, ich habe mich ja mal viel auch mit Glücksforschung beschäftigt. Und da sagt man, letztlich streben wir alle danach, glücklicher zu werden. Noch glücklicher. Und jemand, der einen Suizid begeht, ist ja überzeugt, danach ist er glücklicher als vorher. Sonst würde er es nicht machen. Richtig. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, dass auch so jemand möglicherweise dann ein ganz friedvolles Gesicht hat, wenn er dann nicht mehr ist.
Dazu passt die Frage, die hätte ich dir gestellt als Seelsorger. Was sage ich nun meiner schwerst depressiven Freundin? Wäre ein Suizid eine glückliche Sehnsucht? Sie könnte sich ja auch sehr auf dieses Heimkommen freuen.
Also, ganz vorsichtig, eine Depression ist eine Krankheit und da helfen erstmal nicht irgendwelche Argumente und Bilder und Visionen. Ich bin auch kein Arzt, würde mir das nie anmaßen, ich habe immer, auch wenn ich in Seelsorge es erlebt habe, Leute sofort an Fachleute verwiesen. Das ist ganz wichtig. Also dazu gibt es keine Antwort. Aber Depression heißt ja genau das, dass ich keine Zukunft mehr sehe. Insofern ist sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Jenseits quasi der weiteste Schritt. Aber ich glaube, da sind sich auch alle Kulturen einig. Das Spannende ist, gelingt es, gerne zu leben, weil ich weiß, oder gerade noch lieber zu leben, weil ich weiß, dass da kommt noch was. Mhm. Und das wird nie irgendwo oder soll nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das würde ich so jemand auch immer sagen. Nein, Suizid ist nicht die richtige Antwort auf deine Fragen, die du hier hast.
Mhm. Ich glaube, ich würde doch noch gerne was dazu sagen.
Okay, dann gerne.
Danke für die Stille zwischendurch, sonst hätte ich mich nicht getraut. Also ich habe einige Suizide in meiner Arbeit gehabt, wo mir Familien im Nachgang gesagt haben, boah, endlich ist es vorbei. Und dann hat der Suizid so seine Berechtigung doch bekommen und viele sind natürlich dann so mega aus dem Leben gerissen. Ja? Und da habe ich für mich gelernt, wir dürfen das nicht beurteilen. Also es ist auch gerade in dieser Debatte mit der Sterbehilfe, ne? Was machen wir mit depressiven Menschen in der Sterbehilfe? Wird das nochmal besser? Wird das nicht besser? Wer beurteilt das? Und so. Ich finde es auch persönlich ein ganz schwieriges Thema und habe für mich selber beschlossen, ich bewerte das nicht. Und jeder bekommt die Liebe, die ein Bestatter halt einem Verstorbenen gegenüber geben kann, egal was vorher gewesen ist.
Ein Hinweis, wir haben hier auch Menschen aus unserem Segnungsteam da und vielleicht bist du so ein Mensch und denkst dir, das ist meine Frage, weil sie mich beschäftigt? Hier ist nicht jetzt der Raum auf der Bühne, das zu diskutieren, aber diese Menschen sind fachlich auch geschult. Sprecht die an, die werden nachher nach dem Go-Special hier vorne an der Ecke stehen und lasst euch einfach Gottes Nähe zusprechen oder sucht das Gespräch oder geht auch vielleicht in unsere Gemeinde und sucht das Gespräch mit den Seelsorgern.
Noch kurz eine Info, auch anknüpfend an das, was eben gesagt wurde. Es gibt nicht nur die Debatte um die Sterbehilfe, wir haben aktuell auch die Debatte um Organspende, was damit nun tatsächlich passieren soll. Wir haben draußen und auf den Tischen entsprechend die Möglichkeit für Organspendeausweise, um sie zu beantragen. Wer daran Interesse hat, kann sich da gerne informieren. Ich habe noch eine Frage an Carsten. Hier fragt jemand, kommen auch Muslime oder Buddhisten zu dir? Und ja. Genau, wie sieht da die Vorstellung aus?
Also ich generell in meiner Arbeit als Bestatter bin völlig religionslos. Ne? Also bei mir ist jede Religion willkommen, ob ich die gut finde oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber bei mir sind grundsätzlich die Menschen willkommen. Ne? Es gibt auch einige islamische Menschen, die sagen, wir wollen dieses ganze Gedöns nicht haben, so wie es das bei den Christen auch gibt. Ne? Wir möchten ein ganz normales Grab, ganz normal auf dem Friedhof und das machen wir selbstverständlich auch. Dafür nehme ich mir heraus, in meiner Arbeit dann bei keinen religiösen Veranstaltungen einfach mitzumachen, also mitzubeten, mit dies, mit jenes zu machen, weil ich einfach die Abläufe nicht kenne. Ja? Aber letztendlich ist, das gilt auch für alle Friedhöfe in Deutschland, also alle städtischen Friedhöfe, jede Religion ist willkommen auf jedem Friedhof.
Und an dich?
Vielleicht noch eine Sache kurz sagen. Dieses ewige Missverständnis, wir haben es ja auch in diesem Trailer gesehen mit den 72 Jungfrauen.
Ja, genau.
Die Frage ist, wo kommen die alle her? Ich muss ein Geheimnis lüften, was ich vorher auch nicht wusste. Wenn man im Himmel Sex hat als Frau, ist man danach automatisch wieder Jungfrau.
Okay. Deswegen, das heißt, ich kann auch eine... Nee, das sage ich jetzt nicht.
Aber deswegen ist immer die Frage, wo kommen die her? Die sind dann da, aber ob man die wirklich dann braucht, um im Himmel noch glücklich zu sein, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Kommen alle in den Himmel, Fabian. Wo das bleiben die Loser? Hat hier jemand geschrieben.
Also die Loser waren immer erstmal die Jesus am meisten am Herzen. Mhm. Also die ganzen Seligpreisungen erzählen davon, die mit dem Leben nicht so klarkommen, das sind die den Vortritt haben. Also die Loser sind nicht das Problem. Das, was uns ein Problem bereitet, sind die, wo wir sagen, die haben sich so hundsmiserabel benommen auf Erden. Wieso sollen die ein Recht haben, in den Himmel zu kommen? Mhm. Ich sage dazu zwei kleine Dinge. Wie gesagt, ich maße mir nie an zu sagen, was Gott mit denen macht. Alles, was ich von Gott verstanden habe, hat mit einem Gott des Liebens und des Vergebens zu tun. Und wenn in der Bibel von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist, dann ist es nie eine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern immer eine versöhnende Gerechtigkeit. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Kulturen, die auch so Bilder haben, die sie sagen, irgendwann werden die alle mal vor ihrem Schöpfer, der Quelle des Lebens, stehen. Und dann wird es auch Leute geben, die sagen, ich habe miserabel gelebt, um ehrlich zu sein, ich will auch jetzt mit der Quelle des Lebens nichts zu tun haben. Aber es wird nicht eine Entscheidung sein, die von Gott ausgeht, sondern von den Menschen ausgeht. Und da gibt es wirklich ganz viele, finde ich, auch sehr anregende Bilder.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr so offen und ehrlich Rede und Antwort gestanden habt, auch so persönlich. Das ist ja kein leichtes Thema. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass ihr auch noch im Anschluss da seid.
Dankeschön.
Nicht nur Fabian liebt Musik, sondern unsere Gemeinde liebt Musik und wir singen immer ein paar Lieder im Gottesdienst und das ist jetzt der Part, wo ihr eingeladen seid, mitzusingen. Lieder, Gebete an Gott gerichtet, die wir Gott singen, die wir gemeinsam singen, um Gemeinschaft zu erleben. Beim ersten Lied müsst ihr aufstehen und mitsingen, beim zweiten Lied könnt ihr weiterhin stehen bleiben und mitsingen. Genießt es und genau, steht bitte auf. Die Liedtexte sind hier vorne angebeamt.